Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Donnerstag, 22. April, 7.07 Uhr. Schönen guten Morgen. Höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, auch von mir. Schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid. So früh oder so spät am Tag, je nachdem, wann ihr uns hört.
Ja, mit den Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Martin Schwalb spricht bei uns über den Einzug der Rhein-Neckar-Löwen ins Final Four der European League.
Leichtathletin Alina Reh hofft, dass Olympioniken beim Impfen priorisiert werden.
Und Max Giefer freut sich auf tolle Aussicht und windige Bedingungen bei der Grand Canaria Open im Golf.
Außerdem gibt's natürlich auch wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, mit den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights.
Aber zum Start in den Tag haben wir natürlich noch ein bisschen Fußball aufzuarbeiten von gestern Abend und stellen da mal eine etwas weiter gefasste Frage des Tages. Was sollte man denn zum gestrigen Bundesligaspieltag wissen? Was waren unsere Aufreger und Hingucker des Abends? Wir bringen es mal wieder, wie es unsere Art ist, kurz und knackig auf den Punkt, nehmen uns zweimal circa 40 Sekunden dafür vor. Ich sag circa, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Andreas, fang doch mal an.
Ja, jetzt sagst du schon circa. Finde ich gut. Also, Wolfsburg rückt RB auf die Pelle. Nur noch 4 Punkte Rückstand im Rennen um die Vizemeisterschaft. Die Wölfe mit einem klaren 3:1 in Stuttgart in einer, naja, für ihre Verhältnisse doch Ausnahmesaison, muss man sagen. Mainz am Ende mit einem sehr glücklichen 1:0 in Bremen. Aber das Bemerkenswerte dabei ist für mich, dass sie einen unglaublichen Endspurt hinlegen und von einem Abstiegsplatz jetzt auf Rang 13 klettern. 5 Siege und nur eine Niederlage aus 10 Spielen. Bo Svensson macht da eine ganze Menge richtig und sie stürzen damit Werder noch tiefer in die Krise. 6 Niederlagen am Stück, Werder jetzt 4 Punkte von der Relegation entfernt. Fußballromantiker oder besser Zyniker denken jetzt schon wieder voller Vorfreude an eine mögliche Relegation gegen den Hamburger Sportverein. Aber unterm Strich muss man sagen, zumindest der gestrige Spieltag, da war wieder viel Raum für Kopfschütteln und Ärger, aber ich glaube, da decken sich unsere Beobachtungen, ne?
Definitiv. Erstmal muss ich sagen, ich denke auch schon wieder an Papierkugeln auf Rasen in Hamburg, aber kommen wir lieber erstmal zum gestrigen Spieltag, bevor wir in die Zukunft schweifen. Der VAR, der lieferte für mich mal wieder Argumente, warum er genau wie die Super League am besten begraben gehört. Werder wurde ein regulärer Treffer aberkannt, nachdem Mainz Zentner den Ball nicht unter Kontrolle kriegte und Möwald ihn regulär aus meiner Sicht wegspitzelte. Der Schiri bewahrte Zentner mit seiner Entscheidung aber vor einem Torwartfehler und klaut Werder einen Punkt. Dortmund dagegen, die haben 3 geschenkt gekriegt, weil Reus für eine Schwalbe gegen Unions Lute einen Elfmeter bekam. Okay, muss ich ein bisschen zurückrudern, der Sieg war letztlich trotzdem verdient, weil Marvin Hitz seine erste und einzige gute Parade der Saison gezeigt hat gegen einen Kruse-Freistoß und Guerrero kurz vor Schluss noch ein Tor nachlegte. Die andere Borussia, die verlor dagegen binnen 20 Minuten die Kontrolle, gab eine 2:0-Führung in Hoffenheim noch ab und verlor mit 2:3, auch wenn da der Videoschiedsrichter auch wieder so ein bisschen eingriff. 2 Elfmeter-Situationen waren da durchaus diskussionswürdig. Ja, und wenn Stuttgart etwas cooler vor dem Tor und Förster etwas weniger cool beim verschossenen Elfmeter zu Werk gegangen wäre, hätte Wolfsburg vielleicht auch nicht so klar gewonnen.
Also wir sehen schon, es ist mächtig viel drinnen. Noch in den letzten paar Spieltagen kommt ja jetzt dann noch eine englische Woche auf uns zu und noch viele, viele Nachholspiele von Hertha BSC. Also zumindest da unten bleibt es spannend. Es sind ja eigentlich auch ganz schöne Umstände, oder Malte?
Kann man so sagen. Also ich meine, wenn wir schon um die Meisterschaft keine Spannung haben, was uns beiden ja ganz gut zu Pass kommt, so, auch wenn wir neutral sind, wenigstens dahinter ja, ist noch ordentlich Pfeffer drin.
Eben, aber was denkt ihr denn? Hättet ihr gerne insgesamt noch ein bisschen mehr Spannung oder sagt ihr, pff, das ist doch, passt doch, Hauptsache ist die Saison irgendwann vorbei, auch unter diesen Bedingungen mit Corona etc.? Na, sagt uns doch gerne, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an 0331 298 5028, 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte nur eine Sprachnachricht senden, bitte beginnt sie mit Stand jetzt, dann bitte eurem Namen und dann gerne euren Senf, den ihr zu unseren Würsten hier dazugebt.
Stand jetzt aktuell.
Der Jubel der Rhein-Neckar-Löwen war groß gegen Medvedi-Scheckhoff. Da haben sie den Einzug ins Final Four der EHF European League in eigener Halle wohlgemerkt und mit reger deutscher Beteiligung geschafft. Die Löwen treffen dabei nämlich sowohl auf den SC Magdeburg als auch auf die Füchse Berlin. Einziger Nicht-Bundesligist ist Wisła Płock aus Polen, die im Viertelfinale die dänische Mannschaft von Gok ausschalteten. Die Füchse setzten sich gegen Montpellier durch und Magdeburg überwand letzte Woche schon Kristianstad. Und wir gucken nochmal auf den Sieg der Löwen gegen Scheckhoff, den Trainer Martin Schwalb so kommentierte.
Hat sich die Mannschaft wirklich, wirklich verdient. Die haben auf allen Positionen alles reingeworfen in die Waagschale, haben es toll gemacht. Und ja, wir hatten dann auch das bisschen natürlich das Glück, das man auch braucht. Wir hatten überdurchschnittliche Torhüterleistung, Respekt und haben aufmerksam Handball gespielt, so wie das die Mannschaft natürlich auch kann. Und haben uns dadurch ja in der ersten Halbzeit das Leben schon sehr, sehr leicht gemacht. Und ja, ich glaube, in allen Facetten des Spiels waren wir ein bisschen besser als Medvedi Tschechow und von daher verdienen ins Halbfinale.
Wichtiger Faktor war die typische Schnelligkeit, das typische Tempo, das die Löwen mal wieder an den Tag legten.
Ja, haben wir ja immer. Wir sagen immer das Rhein-Neckar-Löwentempo. Das Rhein-Neckar-Löwentempo muss zählen. Das funktioniert aber natürlich auch immer besser, wenn du einen Torhüter drin hast, der die Bälle hält. Und dann ging es ab nach vorne und alle waren aufmerksam und ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, um Klaus Gärtner noch mal ein Kompliment machen, der die Mannschaft auch toll eingestellt hat und tolle Arbeit gemacht hat, dass die Jungs auch wirklich auf alles eine Antwort hatten. Also ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen können auf die Gemeinschaft stolz sein.
Gemeinschaftlich zum großen Saisonziel Final Four zu Hause, aber das soll ja noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.
Gar keine zwei Meinungen. Wir sind in den letzten vier und es gilt, noch zwei Spiele zu gewinnen und das versuchen wir natürlich mit aller Macht, aber wir haben auch Respekt vor unseren Gegnern. Da werden große Gegner kommen. Schade, dass keine Zuschauer in der Halle sind. Es wäre ein Riesending. Aber natürlich wird es auch nicht einfach werden. Aber wir werden alles geben.
Erwartet sich Schwalb von diesem Erfolg, dem Einzug ins Final Four am 22. und 23. Mai, auch einen Schub für die Bundesliga, jetzt vielleicht schon am Samstag gegen Lemgo?
Das ist natürlich wieder eine ganz neue Aufgabe und da muss man wieder ganz neu bereit sein. Aber ich hoffe, dass die Jungs das mitnehmen und diese Aufgaben, die sie heute hatten, dementsprechend auch wieder am Samstag erledigen können. Ich bin aber ganz optimistisch, die Mannschaft ist sehr intakt, das funktioniert schon gut.
Mehr zum Handball gibt's übrigens bei meinsportpodcast.de im Anwurf-Podcast. Hört ja gerne mal rein, Sebastian Mühlenhof und Tim Detmar. Die freuen sich bestimmt auf euch, entweder auf meinsportpodcast.de oder sonst überall, wo es Podcasts gibt zu empfangen.
Stand jetzt aktuell.
Alena Reh ist eine der größten Laufhoffnungen der deutschen Leichtathletik für die Olympischen Spiele in Tokio. Dafür muss sie sich allerdings erst noch qualifizieren. Doch die EM-Dritte über 10.000 Meter im Jahr 2018 ist hoffnungsfroh und sie macht sich natürlich auch jetzt schon viele Gedanken rund um das Mega-Event Olympia. Das zeigt sich im Interview mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID. Dort regt Alena Reh zum Beispiel auch eine Priorisierung für Leistungssportler etwa beim Impfen an. Was bedeutet Olympia denn für Alena Reh?
Olympia ist schon immer mein Traum oder schon lange mein Traum. Und 2016 hat es ganz knapp nicht funktioniert. Jetzt 2020 wäre ich eigentlich bereit gewesen, aber wir wissen ja alle, dass Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und irgendwie ist das Thema Olympia ja dadurch noch präsenter geworden. Also Verschiebung hier findet statt. Wie könnte es aussehen? Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass die Spiele dieses Jahr in Tokio stattfinden können und wir einigermaßen schöne Spiele erleben werden.
Einigermaßen schön, aber doch ganz anders als sonst, oder?
Ich war ja noch nie bei Olympia, sage ich immer, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Für mich werden es meine ersten Spiele und klar, viele sagen, die schon dabei waren, ach ja, das ist überhaupt nicht dann das, was Olympia ausmacht, auch das Zusammenkommen und gemeinsam in so einem riesen Event teilzunehmen. Ich freue mich trotzdem drauf und ich hoffe, dass es einfach stattfinden kann.
Und das in einer Disziplin, die sie schon seit frühester Kindheit betreibt, Langstreckenlaufen. Und diese Begeisterung dafür hatte Alena Reh schnell gepackt, erklärt sie im SID-Interview.
Man kann schon so sagen, dass es meine große Liebe auf den ersten Blick war. Es war so, dass ich als Kind viel Energie hatte. Und meine Eltern wussten manchmal nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollen. Und meine Mama ist damals Marathon gerannt, aber nur so im Hobbybereich, so um die 3 Stunden. Und dann gibt es ja im Vorfeld von so Marathonläufen gibt es ja immer so Bambini- und Schülerläufe. Und da hat man mich einfach mal dann an die Startlinie gestellt und gesagt, ja, da darfst du jetzt mal mitrennen.
Und das will Alina Reh, Qualifikation vorausgesetzt, dann natürlich auch in Tokio. Und damit das auch komplikationsfrei und vor allem ansteckungsfrei ablaufen kann, hat sie einige Anregungen parat.
Die Leute freuen sich auch an Sportereignissen und am Ende möchten wir ja auch gute Leistungen von deutschen Athleten sehen und dazu gehört es dann vielleicht, dass wir Sportler in verschiedenen Bereichen priorisiert werden. Also jetzt nicht nur, was das Impfen angeht, sondern auch, was die Nutzung von Sportstätten angeht. Das ist einfach unser Beruf. Man muss uns da vielleicht ein Stück weit da ein bisschen mehr ermöglichen, damit wir dem auch nachgehen können, was dann von uns letztendlich bei Olympischen Spielen auch erwartet wird.
Alina Reh, die deutsche Langstreckenläuferin. Mehr von ihr und über sie hört ihr in unserer Podcast-Serie Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio in Kooperation mit sportfrauen.net und dem Sportinformationsdienst SID.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Dazu gibt's die Stand-Jetzt-Dreierkette, aufgestellt von unserem Coach von Malte Asmus.
Top und Flop.
Top des Tages ist das Zeichen, das Sarah Voss bei der Turn-EM in Basel gesetzt hat. Sie absolvierte ihre Übung nämlich nicht wie sonst in einem knappen Badeanzug-ähnlichen Dress, sondern in einem Ganzkörperanzug. So wollte sie gegen die Sexualisierung ihrer Sportart protestieren und hat gesagt, als Teil der deutschen Turn-Nationalmannschaft sind wir für viele jüngere Sportlerinnen auch ein Vorbild und möchten ihnen damit eine Möglichkeit aufzeigen, wie sie sich auch in einer anderen Bekleidungsform ästhetisch präsentieren können, ohne sich bei bestimmten Elementen unwohl zu fühlen. Ich finde das top.
Flop des Tages ist das Lospech der deutschen Fußball-Olympiamannschaft für das Olympiaturnier in Tokio. Die hat nämlich anspruchsvolle Vorrundengruppen bekommen, beziehungsweise eine Vorrundengruppe bekommen. Saudi-Arabien, Elfenbeinküste, naja, das ist vielleicht noch machbar. Aber als dritte Mannschaft wurde Brasilien dazu gelost und damit kommt es in der Vorrunde zur Neuauflage des Olympia-Finals von vor 4 Jahren. Das ist ein echter Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Ja, wir sagen Happy Birthday allen, die heute Geburtstag haben. Lasst euch ordentlich feiern und euch zur Ehr gucken wir mal, wer so in der Sportgeschichte Geburtstag feiert heute.
Ja, Sabine Appelmann zum Beispiel, die wird heute 49 Jahre alt, die ehemalige belgische Tennisspielerin. 7 WTA-Turniere im Einzel, 4 im Doppel hat sie gewonnen und bei den Olympischen Spielen, da war sie 3-mal am Start für Belgien. Am besten schnitt sie 92 in Barcelona ab, dort kam sie bis ins Viertelfinale und unterlag da dann aber einer stark aufgelegten Steffi Graf, die dann ja ins Finale auch kam, aber selber ja nur Silber in Anführungsstrichen geholt hat. Jennifer Capriati, die hat Gold geholt damals.
Seinen 46. Geburtstag feiert heute der ehemalige spanische Radrennfahrer Carlos Sastre. Sastre feierte seinen größten Erfolg, muss man sagen, 2008. Dort gewann er die Tour de France. Bei der Tour erinnern wir uns vor allem dann auch an die 17. Etappe am Fuß des legendären Alpe d'Huez, setzte er zur Attacke an, eroberte dort dann das gelbe Trikot und hat es dann auch nicht mehr bis Paris ausgezogen.
Und 44 wird heute Marc van Bommel. Aggressive Leader war er beim FC Barcelona, gewann mit den Katalanen die Champions League und wurde spanischer Meister, holte mit den Bayern 2-mal den deutschen Meistertitel und 2-mal den DFB-Pokal und war ja zum Ausklang seiner Karriere dann auch mit Milan nochmal italienischer Meister und er war einer, der es auf dem Platz auch mit der gesunden Härte manchmal ein bisschen übertrieb. 2007 zum Beispiel, da griff er Gegenspieler Fernando Mera mal in die Genitalien. Don't touch the ball, hätte man ihm da zurufen müssen. Aber gut, er hat es gemacht, wurde entsprechend auch bestraft. Ich glaube, 3 Spiele wurde er dann gesperrt, hat sonst ja auch ein paar Karten gesehen. Heute ist er Fußballtrainer, nicht weniger aufbrausend, aber dann vielleicht heute an seinem Geburtstag ein wenig milder gestimmt.
Ach, ich hoffe, ihr seid auch milde gestimmt oder euer Umfeld und hat euch reichlich beschenkt, beziehungsweise das wird vielleicht noch kommen, es ist ja noch früh am Morgen, also lasst euch ordentlich feiern und genießt einen tollen Geburtstag. Happy Birthday!
Heute in der Sportgeschichte.
Wir blicken zurück. Was passierte so alles Sportliches an einem 22. April?
Ja, 1906 zum Beispiel, da eröffnete Kronprinz Konstantin von Griechenland in Athen die Olympischen Zwischenspiele, also die Olympischen Spiele, die zwischen Olympia 1904 in St. Louis und 1908 in London ausgetragen wurden. Offiziell anerkannt als Olympische Sommerspiele wurden diese Spiele in Griechenland 1906 vom IOC aber nicht. Und sie endeten dann, nachdem sie am 22. April gestartet waren, am 2. Mai.
Schauen wir auf das Jahr 1995. Das ist ein legendäres Jahr für den Boxsport und vor allem für Axel Schulz. Da hat er eine wahrscheinlich die bitterste Niederlage seines Lebens einstecken müssen. Denn im Kampf um die Boxweltmeisterschaft verlor er in Las Vegas nach Punkten gegen den Titelträger George Foreman. Als Außenseiter stellte Schulz den US-Amerikaner vor, ja, muss man schon sagen, große Probleme. Und in der letzten Runde brachte Schulz Foreman sogar ins Wanken. Die Zuschauer gingen von einem neuen Weltmeister aus. Das musste man zu dem Zeitpunkt auch. Doch so weit sollte es dann doch nicht kommen. Die Kampfrichter sprachen Foreman dann den umstrittenen Sieg zu.
Foreman wurde Weltmeister, aber die beiden haben viele Gemeinsamkeiten. Ne? Beide grillen gerne. Der eine hat einen Kontaktgrill und der andere...
Ja. Der andere, der rote Mütze von Fackelmann. Aber ich glaube gar nicht mehr, ne? Aber,
nee,
aber
mittlerweile nicht mehr. Anderen Sponsor.
Ja, tatsächlich, aber ich muss immer an ihn denken. Ja. Immer wenn ich Fackelmann lese, denke ich Axel Schulz. Das muss man auch erstmal hinbekommen.
Absolut. Der weiche Riese.
Ja. Allerdings, ja.
Ein Riese in seiner Sportart ist auch Rafael Nadal. Der hat mich heute vor 3 Jahren zugeschlagen. Also mit dem Tennisschläger, aber auf dem Platz und ganz sportlich gegen Kei Nishikori, nämlich beim Monte Carlo Masters. Da hat er seinen 11. Turniersieg im Fürstentum gefeiert und damit seinen eigenen Rekord für die meisten Siege bei einem Event weiter ausgebaut. Also das ist wirklich sein Wohnzimmer. Dagegen ist Wimbledon für Boris Becker tatsächlich nur die Besenkammer.
Interview.
Ab heute stehen die Gran Canaria Lopezan Open auf dem Programm der European Tour der Golfer und auf den Kanaren mit dabei ist auch Maximilian Kiefer, frischgebackener Zweiter in Österreich bei der Austrian Open geworden. Er wird versuchen, an seine gute Leistung in Atzenbrook anzuknüpfen und er blickte vor dem Start mit den Kollegen der European Tour auf Englisch und auf Deutsch voraus bei ganz anderem Wetter als beim Turnierstart letzte Woche, Max.
Ja, es ist natürlich sehr schön, hier wieder in der Sonne zu sein. Wir hatten jetzt letzte Woche schlechtes Wetter in Österreich. Dann zu Hause war auch schlechtes Wetter. Und wir konnten auch gestern dann mal hier in ein Restaurant gehen, haben am Strand was zum Mittag gegessen. Das hat man dann sehr genossen.
Und wie sehr hat Max Kiefer die letzte Woche genossen? Und was nimmt er Positives mit aus der letzten Woche, trotz dieses Missgeschicks mit den 3 Wasserschlägen im Playoff?
Ja, ich muss natürlich sehr viel Positives mitnehmen. Ich hatte einen sehr positiven Mindset auch schon die Wochen davor, der mich dann in die Position eigentlich gebracht hat. Natürlich kann man jetzt enttäuscht sein, aber ich muss auf jeden Fall das Positive mitnehmen. Und ja, wie ich am Sonntag gespielt habe, vor allem unter Druck, ich hatte wirklich volle Kontrolle von meinem Spiel. Das hat auf jeden Fall sich sehr gut angefühlt und das muss einem auf jeden Fall Selbstbewusstsein geben.
Selbstbewusstsein braucht man auch in Playoffs und da hat er ja jetzt 2 verloren in seiner Karriere auf der European Tour und dann immer recht lange. Über 5 Löcher am Wochenende und 2013 sogar mal 1 über 9 Löcher gegen Raphael Jacquelin. Das war das längste Stechen der European Tour Geschichte.
I remember the 9-hole playoff, it felt also much longer because it wasn't a par 3, it was a par 4. Mm-hmm. So the holes played longer in time. It was tough back then to keep focus for that long. I remember at some point you were thinking, what are we doing here going back and forth? I remember that. But this time it actually went quite quick because mm-hmm. It's a par 3 and like you need lots of focus on the tee shot. So it actually did go quite quick and didn't feel that long.
Und schnell wird die Zeit auch diese Woche auf Gran Canaria sicherlich vergehen, denn der Platz, der bietet eine wunderschöne Aussicht.
Yeah, it's nice views. It can definitely help you to keep calm and stay in the moment here. If you just look at the sea and the views. Golf course wise, it's gonna be a low scoring week. Obviously depends on the wind a bit, but you have lots of short holes where you can get close to the green and then have to take advantage of the wet shots.
Aber auch bei den Wettschlägen gilt Obacht vor dem Wind, oder?
Yeah, the wind, and you have a few holes where there's a bit of trouble off the tee. The fairways are fairly wide, but then if you hit a wayward drive, you can get an OB or water, so that's a bit of a defense, so you need to drive it somewhat solid. And then, yeah, obviously the wind changes how the course is going to play probably during every day.
Max Kiefer vor seinem Start bei der Gran Canaria Open ab heute auf der European Tour. Mehr dazu dann am Montag bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben, ich wollte schon sagen, ein paar Tipps, aber es sind eine ganze Menge, muss man sagen. Ja. Es ist viel los heute.
Der Tag hat einiges zu bieten. Zum Beispiel in der zweiten Bundesliga ein Nachholspiel vom 29. Spieltag. Sandhausen gegen den HSV.
Die Premier League spielt. Der 32. Spieltag, da haben wir eine Partie Leicester City gegen West Brom.
Und in La Liga das Spielen vom 31. Spieltag unter anderem Barca und Getafe.
Und in der Serie A, der 32. Spieltag, unter anderem die AS Roma gegen Atalanta Bergamo.
Und wir haben Handball-Bundesliga, 27. Spieltag mit Flensburg gegen die Eulen, Hannover gegen Wetzlar, Balingen gegen Essen, Nordhorn gegen Minden und Melsungen gegen Kiel.
Und dann gucken wir noch auf die Basketball-Bundesliga, das ist der 29. Spieltag, Alba Berlin gegen die Basketball-Löwen Braunschweig.
Und die Euroleague, die spielt auch, nämlich das Viertelfinale Armani Milano gegen die Bayern Basketballer in der Best-of-Five-Serie. Da hatte Mailand ja das erste Spiel ganz knapp mit 1-0, beziehungsweise gewonnen, liegt 1-0 vorne. Zähle. Das war eine ganz, ganz knappe Geschichte. Also das ist für die Bayern noch nicht verloren.
Nee, und da international trumpften sie ja ganz gut auf. Und ich meine, mit einem unter zu verlieren, das war nur wirklich knapp. Jetzt das zweite Spiel in Mailand und danach geht's dann nach München. Da darf man auch sehr gespannt sein. Naja, gucken wir mal auf die DEL, die Deutsche Eishockey-Liga. Das Viertelfinale, ERC Ingolstadt gegen Red Bull München und die Grizzlies Wolfsburg gegen die Fishtown Pinguins Bremerhaven. Außerdem Iserlohn Roosters gegen die Eisbären Berlin und Straubing Tigers gegen die Adler aus Mannheim.
Ja, und die Turn-EM in Basel läuft auch weiter und es wird ein bisschen feil geworfen. Es ist Snooker-WM, also es ist eine ganze Menge los.
Gibt eine Menge zu gucken und zu hören und deshalb unser Versprechen, morgen sind wir auch wieder für euch da.
Absolut, 7.07 Uhr, wie immer zur gleichen Zeit, auf der gleichen Welle, da wo ihr uns immer findet, findet ihr uns auch morgen früh.
Ja, selbstverständlich. Und in der Zwischenzeit laden wir euch herzlich ein, unseren Podcast auch mit dem Podcatcher eurer Wahl zu abonnieren. Bewertet uns auch gerne, gebt uns gerne auch ein paar Sterne. Das hilft uns, vielleicht noch besser aufgefunden zu werden. Und hört fleißig meinsportpodcast.de, denn dort gibt's einen bunten Blumenstrauß an Themen rund um den Sport. Und Malte, ganz kurz nochmal, wir haben es gestern schon angesprochen, sag's heute nochmal, du bist ja jetzt auch der Tatortreiniger, was den Sport angeht, ne?
Ja, ich räume auf. Ich zeichne diese weißen Kreidelinien um ermordete Sportler oder um Sportler, die Mörder sind. Also das arbeiten wir alles auf. Mordfälle im Sport, ob nun als Täter oder Opfer, wenn Sportler involviert sind, dann ist Tatortsport wahr. Verbrechen auf jeden Fall mit dabei und hat alles genau im Blick und guckt so ein bisschen hinter die Kulissen. Nicht nur hinter die Tat oder nicht nur auf die Tat, sondern eben ein bisschen dahinter. Wozu hat das geführt? Was hat das Ganze ausgelöst? Wie kam es dazu? Also ist eine, glaube ich, eine ganz spannende Serie für alle, die sich so ein bisschen da mal reinfinden wollen in die Abgründe des Sports.
Ja, finde ich unfassbar spannend. Und es gibt so viele Geschichten dieser Art. Da haben wir ja jetzt jüngst ja gerade auch wieder aus den USA Beispiele. Also das passiert schon häufiger mal und offensichtlich ja viel, viel häufiger, als man denkt. Und du greifst das in diesem Podcast auf. Das ist sehr, sehr spannend. Unbedingt mal reinhören.
Absolut. Und wenn ihr Ideen habt, wie man da vielleicht nochmal verhackstücken, das klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen martialisch, aber passt ja irgendwie dazu, könnte, dann schreibt uns das auch gerne, beziehungsweise sprecht uns das als Sprachnachricht per WhatsApp ein. Nehmen wir alles. Also Hinweise jeglicher Art.
Hinweise nimmt jede Polizei an den Stelle und genau. Malte Asmus entgegen. Nein, also wir machen das sehr, sehr gerne. Seid gerne ein Teil auch dieser Community.
Genau, und deshalb sagen wir, macht euch Gedanken und dann hören wir uns morgen in alter Frische. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.